Mein Name ist Katja Stähli und du bist mitten in meinem Podcast 40 und fabelhaft. 40 werden ist ein Abenteuer, denn das Beste liegt noch vor uns.
Hallöchen, ihr Lieben. Zurück aus meiner heimischen Stube von meinem Balkon. Ich bin sehr dankbar, dass die Blumen überlebt haben in diesen 4 Wochen, wo ich weg war. Ich hatte aber auch gute Helferchen. So, wir sprechen heute über den Outcome, über das Outcome von meiner Auszeit. Denn was wäre eine Auszeit, wenn sie nicht gewinnbringend irgendwo am Ende Früchte trägt? Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was ich euch auch unbedingt vermitteln möchte. Wenn ihr in eine Auszeit startet, was bringt sie euch, wenn sie wirklich langfristig auch etwas verändert in eurem Leben? Und deswegen sprechen wir heute über folgende Themen. Erstmal nochmal ganz kurz zurück zum Thema, warum habe ich das gemacht? Ich bin ja in der Auszeit gewesen, sowohl mit meiner Mama als auch mit meinem Ex-Freund, mit dem Vater meiner Tochter. Was ist da eigentlich passiert in beiden Strukturen? Auch super interessant für euch zu verstehen, wenn ihr um Hilfe bittet in dieser Auszeit und die Familie einbindet. Was kann da an Prozess ablaufen? Darüber werden wir heute auch sprechen. Und wir sprechen darüber, was sind eigentlich so die Geschenke, die ich mitgenommen habe, die ich euch hier heute mitgeben kann, wo ich so 4 Punkte habe, die ich euch ans Herz legen möchte. Wenn ihr also in die Auszeit startet, worauf achtet ihr am allerbesten? Das ist heute das, was ich im Podcast für euch vorbereitet habe. So, und jetzt starten wir mal mit dem Thema, warum habe ich eigentlich diese Auszeit gebraucht? Jetzt rückblicken. Jetzt gucke ich ja drauf, von vor, ich würde sagen, 6 Wochen oder so habe ich das entschieden, 6, 7 Wochen. Und die, ich sag's mal ganz bewusst so, die Symptome, die sind schon sehr deutlich gewesen. Also ein Körper, der permanent auch gehustet hat, Schnupfen hatte, also infektanfällig war und sehr viel Müdigkeit mitgebracht hat. Jetzt ist es ja so, dass wir in einer Welt leben, wo wir in den letzten Jahren so ein bisschen darauf gedrillt wurden, ne, der Körper hat einen Infekt. Der Körper hat ein Virus oder ist krank oder wir haben eine Erkältung oder so. Und durch diese ganze Thematik Homeoffice ist es also so ein bisschen in so einen Bereich gewandert, wo man sagt, naja, bist ja im Homeoffice, na gut, dann bist du halt krank, kannst ja trotzdem was machen. Früher, wo man gesagt hat, man geht ins Büro arbeiten, dann war man krank, ist man zu Hause geblieben, war wirklich krank, hat sich auskuriert, hat nichts gemacht. Dadurch, dass dieses Büro jetzt so ein bisschen nach Hause gezogen wurde und das so salonfähig ist, dass man jetzt einfach von zu Hause aus arbeitet, ist es vielleicht sogar schwieriger, sich wirklich die Arbeit auch vom Hals zu halten. Das heißt, man setzt sich schneller mal noch hin, auch wenn man sich nicht gut fühlt. Bei mir natürlich auch. Ich habe mein Büro hier integriert in meinen Alltag. Natürlich habe ich diese Räumlichkeiten, wo ich abends die Türe zumache und trotzdem ist der Sprung ins Büro, der Sprung an den Laptop kürzer, als wenn man irgendwo extern ein Büro hat. Das heißt, auch ich durfte irgendwann in die Anerkennung kommen, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen viel. Das hat mich dann dazu verleitet, wirklich zu sagen, ich mache jetzt einfach mal die Schotten dicht und gehe. Die Hilfe, die ich bekommen habe, also wo ich bewusst gesagt habe, ich möchte über einen langen Zeitraum weggehen, ich möchte das nicht ohne meine Tochter tun, aber wenn du auch Mama bist, wir wissen ganz genau und da dürfen wir auch super ehrlich zu uns selber sein, du kannst mit dem Kind nicht eine Auszeit machen. Das funktioniert nicht, weil das Kind ist immer der Superstar. Du kannst dem Kind mal klar machen, so jetzt hat Mama mal eine halbe Stunde Lesepause oder, aber wenn die halbe Stunde vorbei ist, musst du trotzdem wieder gucken, Nase putzen, schwimmen gehen, was essen, sonst irgendwas. Das heißt, ich kann nicht alles haben, wenn ich also diese lange Auszeit haben möchte und trotzdem als Mama in meiner Rolle bleiben möchte, weil ich Sehnsucht nach meinem Kind habe sonst. Ich weiß genau, ich brauche die Auszeit nicht machen, wenn ich meine Tochter 3, 4 Wochen nicht sehe. Ich würde spätestens nach 7 Tagen, glaube ich, abbrechen. Habe ich meine Mutter dazu geholt. Und ich möchte auch mit meiner Mutter starten, was die Thematik Prozesse anbelangt. Ich habe eine sehr starke Mutter, eine Mama, die ihr Leben immer gemeistert hat. Mit viel Energie, mit viel Elan und mit viel, ja, wie soll ich sagen, auch mit viel Härte manchmal. Auf der einen Seite bin ich ihr super nah, wenn wir genau gleich sind. Auf der anderen Seite habe ich einen ganz langen Weg hinter mir des Sanftwerdens, Weichwerdens. Da gibt es sicher immer mal wieder Themen, wo wir uns gegenüberstehen und uns voneinander denken, was machst du da denn gerade? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, da ist Potenzial, Konfliktpotenzial vorhanden. Und ich habe davor großen Respekt gehabt und habe mich ganz bewusst darauf vorbereitet. Das heißt, ich habe immer wieder Momente gehabt, wo ich mir dachte, oh, was passiert, wenn Mama und ich anfangen, uns zu keifen oder so, oder wenn wir so stinkig aufeinander werden. Und meine Mama hat immer Angst zum Beispiel, dass uns die Taschen geklaut werden. Und ist da so ein kleiner Cerberus, und es muss immer alles, und haben wir alles, und sind die Taschen zu und so. Und das stresst mich manchmal, weil ich denke mir immer so, ja, da passiert schon nichts. Also wie gehe ich damit um, wenn Triggerpunkte von außen kommen? Und mich da wirklich bewusst auch im Vornherein einmal hinzusetzen und sagen, okay, es könnte passieren, dass meine Mama das und das sagt. Wie gehe ich dann damit um? Ah, okay, ich könnte dann das und das sagen. Also ich bereite mich schon mal verbal, kommunikativ darauf vor, wie ich solche Momente abfedern kann. Ne? Annehmen, abfedern. Das hat uns zu einem wunderbaren Moment gebracht, den ich dir nicht vorenthalten möchte. Meine Tochter ist in einer äußerst lautstarken Rebellionsphase, wo sie uns relativ deutlich klar macht, wer jetzt eigentlich hier der Chef ist und was sie jetzt eigentlich gerne hätte. Da ich mich vor den Konflikten nicht scheue, diskutiere ich mit ihr. Das heißt, sie möchte etwas von mir haben und ich fange an, mit ihr zu diskutieren, warum das jetzt nicht geht. Und fahre da sicher meinen Film. Ne? Also ich stelle mich ihr und ich denke, ich mache das besonders gut. Und meine Mama beobachtet das von außen und merkt, weil sie nicht in der Emotion drin ist, dass das so nicht funktioniert und hat eine andere Idee dazu. Und guckt sich das an und nach irgendwie so 2-3 Tagen kommt sie zu mir und sagt, das war so witzig, sie steht vor mir so richtig, man hat ihr richtig die Angst im Gesicht angesehen, so, kann ich dir was sagen? Mir ist was aufgefallen. Wegen Eden und dir. Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann sagt sie, ich habe aber ein bisschen Angst, dir das zu sagen, nicht, dass du dann sauer wirst. Weil natürlich, sind wir mal ehrlich, ne? Also einer anderen Frau, einer anderen Mutter zu sagen, hey, du machst da vielleicht einen Fehler mit deinem Kind, guck doch mal hin. Das finden wir alle irgendwie meistens nur so semi-optimal. Ich glaube, das allerhöchste Konfliktpotenzial hat dieses Thema Kritik anbringen, wenn es um unsere Kinder geht. Da meine Mama das bis jetzt aber mit mir nie gemacht hat, also ich habe da diesen Trigger gar nicht. Das heißt, sie konnte nicht wissen, dass ich das höchstens liebend und dankend annehme, aber nicht sauer werde. Da habe ich gesagt, Mama, ich werde doch nicht sauer. Ich find's mega toll. Sag mir das mal. Und dann hat sie mir gesagt, hör mal zu. Du machst jetzt, wenn Eden das nächste Mal irgendwie auf der Kacke haut, dann sagst du, mein Schatz, nein, das geht so nicht. Ich möchte das nicht. Wir können es aber so und so machen. Und wenn sie dann weiter diskutiert, ihr den Rahmen dieser Diskussion nicht mehr zu geben. Also nicht in die Verhandlung einzusteigen. Und ich saß da oder stand da und dachte mir so, ja voll, ist doch mega. Machen wir. Dann haben wir sogar ein Codewort ausgemacht. Ich habe gesagt, Mama, bitte gib mir irgendeinen Code. Wenn du merkst, dass ich mich verleiten lasse, sag mir einen Code, damit ich aussteigen kann. Dann haben wir das Codewort Sonnenblume gehabt. Es war so witzig. Am anderen Tag ist genau so eine Situation passiert und ich fange wieder frisch, fröhlich an, in meinem Gedankensmuster an, mit ihr zu diskutieren. Und meine Mama so, Sonnenblume. Und es hat so gut funktioniert. Und Eden hat es wunderbar angenommen. Und ich war so dankbar für dieses Learning. Wenn du eine Verbindung mit deiner Mama hast, die ein bisschen explosiv ist, bisschen oder viel explosiv, ne? Es ist oft so, dass wir in dieser Mutterthematik noch offene Themen haben, dann ist es oft so, dass wenn die Mütter in ihrer Mutterrolle kommen, dieses Lehrerhafte haben oder dieses ich bringe dir jetzt was bei und ich sage dir jetzt, was ich denke, dass das automatisch so ein Level annimmt. Das heißt, wir sind automatisch so hier oben. Und wenn sie total in ihrer Mutterrolle ist, in ihrer bestimmenden Mutterrolle, dann passiert es, dass wir als Kinder regredieren in unsere Kinderrolle. Ne? Obwohl wir erwachsen sind, sind wir ganz schnell in diesem Muster drin, dass wir regredieren, dass wir runtergehen in unsere Kinderrolle. Und das aber gar nicht gut finden, weil wir sind ja erwachsen. Wir fühlen uns dann bemuttert, bevormundet oder auch kritisiert, getriggert. Und in dem Moment, wo dieses Gefälle kommt, fangen wir an zu keifen. Dann kommen die Konflikte. Dann startet der Prozess. Weil ich natürlich finde, du hast mir gar nichts zu sagen. Und meine Mutter findet, jetzt hör mir doch mal zu. Das könnte passieren. Jetzt, was ist in unserem Fall passiert, was eine wundervolle Wendung war. Das war oft so früher. Meine Mama hat gesagt, ich komme auf eine ganz neutrale Ebene. Und ich sage dir von Anfang an schon, ich habe Angst, dir das zu sagen, weil ich nicht möchte, dass du sauer auf mich bist. Das heißt, ich kann sie schon mal anerkennen und sagen, danke, dass du deine Angst mit mir teilst. Ich achte sehr darauf, dass ich dir da ebenso neutral begegne. Und sie lädt mich damit ein, auf eine ganz neutrale Ebene zu kommen. Und da stehen wir also, Mutter und Tochter, blicken auf 40 Jahre intensive Auseinandersetzungen zurück, die wir Gott sei Dank vor ein paar Jahren, beilegen konnten. Und wir haben heute einen ganz liebevollen Umgang. Und das ist für unsere Geschichte wahnsinnig viel wert, denn das ist eine Geschichte. Und wir stehen da also in ihrem Schlafzimmer und umarmen uns danach. Und wir haben sogar ein paar Tränchen gedrückt, weil es so schön war, diesen One Moment in Time zu haben, zu sagen, mein Kind, ich lade dich ein, dass wir uns neutral begegnen. Und ich darf sagen, Mama, ich danke dir so sehr für diese neutrale Ebene, die du mir gibst. Denn es fordert uns beide. Es ist nicht die Idee dahinter, was ist jetzt zuerst? Sie muss doch zuerst mal, scheiß drauf, machen wir es einfach mal. Bewegen wir uns auf eine neutrale Ebene, wo wir uns als Erwachsene treffen können. Die hat uns dazu gebracht, dass wir wunderschöne Gespräche geführt haben. Eine Mama, die gesagt hat, es ist so schön, dich in deiner Mutterrolle zu sehen. Du bist so eine tolle Mama, hat meine Mama zu mir gesagt. Was für eine schöne Anerkennung, zu sagen, es ist so schön zu sehen, wie viel Zeit ihr miteinander habt. Und auch das Eingeständnis zu haben, es tut mir so leid, dass wir beide, ne, also ich und meine Mama, diese Zeit nicht haben konnten. Meine Mama hat viel gearbeitet. Meine Großmutter war für mich da tagsüber und Mama ist abends nach Hause gekommen und wir haben nicht viel Zeit gehabt. Und meine Mama hat es nicht einfach gehabt. Und wir dürfen eins nicht vergessen, das waren Zeiten, wo es sowas wie Persönlichkeitsentwicklung nicht gab. Es gab keine Bücher. Man ist nicht auf den Trichter gekommen, sich darüber Gedanken zu machen, wie man das Leben lebt. Man hat gehasselt, man hat versucht, ein Haus zu, oder man hat das Haus gehabt. Man ist 3, 4, 5 Mal in den Urlaub gefahren im Jahr. Es gab so dieses quadratisch-praktische. Und die Ebene, die wir heute haben, uns über uns selber Gedanken zu machen und wie ist eigentlich, was für eine Mutter möchte ich sein? Was für eine Frau möchte ich sein? Wie möchte ich dieses Leben leben? Ich glaube, das hat man früher nicht gemacht und ich bin in den Frieden gekommen in meinem Leben, wo ich anerkennen konnte, sagen, du hast das gemacht, was für dich damals machbar war. Aber dass meine Mama heute zu mir sagt, ich habe das damals vielleicht nicht so gut gemacht, aber ich sehe, wie gut du es heute machst. Das war unendlich heilsam. Aber damit sie das sagen kann, braucht es eine neutrale Ebene, wo sie weiß, dass sie sicher ist, wenn sie das äußert. Dass ich nicht in der regredierten Form auf sie draufhaue und sie sich danach nicht in ihrer Mutterrolle schützen muss. Zwei Frauen mit einem offenen Herzen, die sich begegnen auf einer neutralen Ebene. Das war wunderschön. Und so haben wir die Auszeit gemeistert. Und es war so lustig. Ich plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber das ist ja auch dazu da. Der erste Abend, wo wir in Lugano waren, wo dann auch der Papa von Eden dazugekommen ist, meine Mama und ich, also ich glaube, ich mehr als meine Mama, haben ein bisschen über den Durst getrunken. Und meine Mama und ich sind torkelnd, tränenlachend zum Hotel zurückgelaufen. Und mein Ex und meine Tochter, sie war auf seinen Schultern und hat ein Video gemacht. Und ich glaube, es ist das Video unseres Lebens geworden. Wir haben so gelacht. Und Lachen ist so heilsam. Es trägt uns über Dinge hinweg, über Verletzungen hinweg, über Erinnerungen hinweg. Und dieser Moment war wunderschön. Und ich glaube, aber ich habe mir lange Gedanken gemacht, warum ist dieser Urlaub mit ihr, dieser Moment mit ihr, warum ist der so großartig verlaufen? Und dann bin ich auf diesen Moment gekommen in ihrem Schlafzimmer, wo wir uns auf eine neue Art und Weise begegnet sind. Dafür bin ich ewig dankbar. Warum erzähle ich dir das? Weil wir Hilfe brauchen manchmal. Wir brauchen in unserem Leben Hilfe. Von Freundinnen, von unserem Mann, auch von unseren Kindern, von unseren Eltern, von unserem Umfeld. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass es für Konflikte immer zwei Menschen braucht. Und wenn es nur bedeutet, dass der eine etwas toleriert, was der andere nicht richtig macht. Meistens ist es aber trotzdem auch so, dass wir schon unseren Teil dazu beitragen, wenn es Konflikte gibt. Wenn wir also um Hilfe bitten und ein Konflikt besteht, dann ist das nicht die richtige Voraussetzung. Das heißt, es macht schon mal Sinn, vorab sich mit diesen Konflikten auseinanderzusetzen und zu sagen, hey, können du und ich einmal über das Thema sprechen? Ich würde dir gerne mal sagen, was meine Sorgen damit sind oder wo ich meinen Schmerz damit habe. Weißt du, ich kenne deinen Gedanken direkt, der ist ja, das ist alles nicht so einfach. Glaube mir, ich weiß, dass es nicht so einfach ist. Ich habe selber eine sehr intensive Beziehung zu meiner Mutter. Es ist wundervoll, sich eine neue Erfahrung zu gönnen. Du machst es dir nicht leichter, wenn du dir einredest, dass es eh nicht funktioniert. Und ja, es braucht zwei dazu. Es braucht zwei Personen, die bereit sind, auf eine neutrale Ebene zu kommen. Und das ist eine gute Voraussetzung, eine neutrale Ebene, um zu sagen, Mama, jetzt nicht in meinem Fall, aber vielleicht in deinem Fall, Mama, wir haben es nicht immer einfach gehabt, aber jetzt brauche ich deine Hilfe. Und diese Fragestellung, sich hinzusetzen, verletzlich zu zeigen, zu sagen, weißt du, ich habe es gerade nicht einfach, ich versuche eine Lösung zu finden, ich versuche einen Weg für mich zu finden und damit ich den finden kann, brauche ich dich. Mit einer ganz konkreten Einladung. Ich brauche von dir das und das und das. Kannst du mir das zur Verfügung stellen? Und natürlich beinhaltet dieser neutrale Tisch auch, sich selber mit seinen eigenen blinden Flecken auseinanderzusetzen. Super wichtig. Und glaube mir, du hast auch blinde Flecken, ich auch. Da gibt es auch Dinge, wo ich mir denke, oh, habe ich mir gar nicht drüber Gedanken gemacht. Und es gehört dazu, sich diese blinden Flecken anzugucken im Leben. Wir können gerne mit diesen blinden Flecken durchs Leben laufen und uns immer einreden, es ist alles fein und es sind immer nur die anderen schuld. Wird dich nicht allzu weit bringen. Es kann ein schmerzhafter Ort sein, sich hinzusetzen und zu sagen, so, wo bin ich scheiße gewesen? Wo war ich blöd? Wo habe ich falsch reagiert? Wo war ich nicht nett? Wo habe ich jemanden hängen lassen? Wo habe ich mich selber hängen lassen? Diese Unterhaltung mit sich selber zu führen, bevor man in die Konfliktlösung geht, ist notwendig. So, dann gab es ja noch jemand anderes, der mitgekommen ist in meiner Auszeit. Und zwar ist der Papa meiner Tochter dabei gewesen, mein Ex-Freund. Und ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, wie ich das hier teile. Denn ich bin dahin gegangen in diese Auszeit. Und wir sind zwei Menschen, die ganz klar auf Mission, auf Mission sind mit unserer Tochter. Und wir leben diese Mission aus vollem Herzen und ziehen in eine Richtung und machen das wirklich gut. Mit dem vollen Bewusstsein, wo wir unsere Konfliktpunkte haben, wo wir einander auf den Keks gehen, warum wir streiten, wenn wir streiten. Wir sind da sehr gestärkt in die Auszeit gegangen. Und ich bin ein sehr reflektierter Mensch und absolut gut in der Lage, die Situation zu sehen und zu erkennen. Und wir haben eine super gute Zeit gehabt, das muss man echt mal sagen. Also wir haben, und ich denke, das hat uns beide auch, also da waren wir wahrscheinlich sogar im Nachhinein ein bisschen verwundert darüber, wie gut wir das gemacht haben. Bis auf einen Moment, wo wir beide gemerkt haben, dass es einen Wunsch in uns gibt, diese Familie zu behalten. Diese Sehnsucht nach, vielleicht schaffen wir es ja trotzdem. Und dieses vielleicht schaffen wir ja trotzdem, diese Familie in eine klassische Form zu transformieren, hat uns dahin geführt, dass wir angefangen haben, darüber zu reden, was es dafür bräuchte. Um dann festzustellen, dass wir die Hürde nicht nehmen können und sie auch nicht nehmen wollen. Und das ist schmerzhaft. Wir waren doch schon ein paar Mal an diesen Punkten in der Vergangenheit und sind immer wieder in den Moment gekommen, wo wir gesagt haben, wir machen es so gut als Eltern und das muss es wert sein, das fortzuführen und nicht das Risiko einzugehen, gemeinsam wieder irgendwo irgendwas anzufangen, was am Ende nicht gewinnbringend ist. Wenn wir mit jemandem zusammen sein wollen, dann zählen eben nur die Taten. Und ich sage das bewusst so ganz konkret, weil vielleicht bist du auch in so einer Situation, wo du einen Gedanken in deinem Kopf hast, der sagt, naja, vielleicht verändert es sich ja. Vielleicht wird aus diesem Menschen ja irgendwann ein anderer Mensch. Das könnte ja passieren. Und im Fall, dass das passiert, ich könnte ja warten. Und mit diesem Warten, und ich erlebe das auch immer wieder in meiner täglichen Arbeit, dieses Warten auf irgendjemanden oder Warten auf eine Veränderung, nimmt dir viel Kraft, nimmt dir viel Lebenszeit weg. Und da sitzen wir also und stellen fest, es gibt einen Anteil in uns, der zurück in die Liebe fallen möchte. Weil wir an etwas festhalten wollen, was aber de facto gar nie existiert hat. Und dann haben wir uns angefangen, darüber zu unterhalten, woran halten wir denn eigentlich fest? Diese quadratisch-praktische Familie, in Saus und Braus leben, glücklich bis ans Ende unserer Tage, Eden zuzugucken, wie sie groß wird und so, ne, dieses heile Weltbild, was wir uns vielleicht alle wünschen, weil wir es selber nicht gehabt haben oder weil wir es selber hatten und es kopieren möchten. Und weißt du, dann darfst du auch dich mal hinsetzen und sagen, komm, lass uns mal über diese Illusion sprechen. Lass uns mal diese Illusion auf ein Papier malen. Wie stellen wir uns denn das genau vor? Mal über die Vision sprechen. Ah, okay, ach, so sieht das dann aus und unser Alltag. Und dann würden wir abends in der Küche sitzen und miteinander kochen und dann würden wir das machen und dann würden wir das machen und gemeinsam in Urlaub fahren. Das würden diese beiden Avatare machen, wenn sie matchen würden. Dann würden diese beiden Avatare, Männlein und Weiblein, mit ihrer Tochter so ein Leben leben. Und jetzt ersetzen wir mal diese Avatare mit Katja und mit dem Ex. Und jetzt schreiben wir mal drunter, was bringt Katja alles mit, was bringt er alles mit. Und auf einmal merken wir, dass diese Avatare nicht mehr harmonieren, nicht mehr passen. Denn der eine hat die Vorstellung, die andere hat die Vorstellung. Und die passen überhaupt nicht. Diese Erkenntnis zu haben, ich meine, die haben wir nicht zum ersten Mal, ja, die haben wir nicht zum ersten Mal. Die haben wir schon seit vielen, vielen Jahren. Diese Erkenntnis zu haben, tut weh. Die würde nicht wehtun, wenn da kein Kind wäre. Auch diese Frage darfst du dir mal stellen. Würde sie wehtun, wenn da kein Kind wäre? Nein, würde sie nicht. Aber sie tut weh, weil da ein Kind ist. Und dieses Kind findet natürlich Mama, Papa, alle zusammen. Natürlich. Also an diesen Punkt zu kommen, wo wir am schönsten Ort dieser Welt sitzen, in der Familienkonstellation, wie wir sie eigentlich gerne hätten, und lachend und weinend feststellen, ist nicht für uns, funktioniert nicht. Und dann packt man wieder seine 7 Sachen, seine 7 Emotionen in sein eigenes Täschchen, macht den Reißverschluss zu und verstaut es irgendwo in seinem Herzen und muss sagen, nein, es ist wertvoller, an dieser Familienstruktur zu arbeiten, an dem Frieden zu arbeiten, an einer Union zu arbeiten, die basiert auf Familienliebe, anstatt das zu riskieren für eine Verbindung, die bis jetzt nicht gewinnbringend war, weil sie nicht matcht, sie harmoniert nicht. Und ich habe mich natürlich dann, weil ich ja auch sehr viel Zeit für mich hatte, habe ich mir die Frage gestellt, woran halte ich, wenn ich festhalte, woran halte ich fest? Wenn ich da bleibe, wo ich bin, nehme ich den Schmerz in Kauf, das Leiden in Kauf, all die Trigger in Kauf, all die Dinge in Kauf, die nicht fair sind für mich, aus Angst irgendwo hinzugehen, wo ich den Ort noch nicht kenne. Ich will damit sagen, manchmal halten wir an etwas fest, auch wenn es schmerzvoll ist, aber es ist ein Schmerz, den wir kennen und wir wissen, worauf wir uns einlassen. Es ist immer noch leichter, als an einen Punkt zu kommen, zu sagen, ich lasse mich jetzt auf eine neue Beziehung ein, mit dem Grundgedanken, ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Das ist alles neu, es ist Neuland. Denn da packe ich meinen Rucksack, reise irgendwo in ein fremdes Land, wo ich weder die Sprache kenne, noch den Ort kenne, noch weiß, wie ich überhaupt von A nach B komme. Diese Reise anzutreten braucht mehr Mut. Also, wie finde ich den Ausweg? Denn den Ausweg haben wir schon lange gefunden. Wir sind einfach nochmal in das Gefühl zurückgefallen, weil wir plötzlich diese tolle Zeit miteinander hatten, was wir sonst so nie hatten. Warum dieser Loop? Warum diese Schlaufe drehen? Weil es eben gerade wichtig war. Und weil ich für mich gerade die Möglichkeit hatte, mich dabei zu beobachten, warum ich diese Schleife eingehe. Weil ich Angst habe vor was Neuem, eine neue Beziehung einzugehen. Gibt es da draußen einen Mann für mich, den ich mit Eden zusammenbringen möchte? Bisschen undenkbar. Aber gibt's. Wir dürfen lernen, das Potenzial anzunehmen. Da draußen gibt's Potenziale ohne Ende. Und es gibt ein Potenzial, das heißt, da draußen läuft irgendwo ein ganz toller Mann rum für mich und auch für dich, der all in geht. All in. mit unserem Kind, mit uns, mit unserem Rucksack, der seinen eigenen Rucksack mitbringen wird. Aber irgendwo da draußen läuft er rum. Der wird aber nicht kommen, wenn ich keine Einladung ausspreche. Und ich bin so dankbar für diese Enttäuschung. Und zwar nicht im klassischen Sinne, sondern wirklich im wörtlichen Sinne, sich zu enttäuschen, sich selber nicht mehr zu täuschen. Die Gefühle anzukennen und zu sagen, oh ja, mein Herz, ich verstehe dich so gut. Wie schön wäre es, die klassische Familie zu haben, so wie du dir das vorstellst. Es wäre so schön. Und dann aber zu sagen, mein Herz, aber das ist nicht der Weg. Es wird einen anderen Weg geben. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Ich bin Coach und Trainerin und ich stehe für Transformation und für Change Management. Die Dinge, die sich verändern wollen, begleitet werden. Und ich bin saugut in dem, was ich mache. Ich bin darin ausgebildet, andere Menschen in ihren Neuanfang zu bekommen. Und selber darf ich mich immer wieder liebevoll daran erinnern, dass ich auch mittendrin bin. Denn wir fangen jeden Morgen neu an. Und all das, was ich manchmal erlebe, da denke ich mir so, Mann, echt jetzt? Und dann bin ich wieder dankbar, weil es sind so wunderbare Trainingseinheiten. Und ich lerne so viel dabei. Und ich sage dir das deswegen, weil ich will, dass du weißt, dass wir alle im genau gleichen Boot sitzen. Und bloß weil ich Trainerin und Coach bin, es ist nicht so, dass ich keine Prozesse habe oder dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Überhaupt nicht. Und ja, ich bin in die Auszeit gegangen mit einer ganz klaren Sicherheit. So dachte mir so, ja, natürlich, schaffen wir. Und es ist auch gut, dem Leben manchmal mit ein bisschen Naivität zu begegnen und zu sagen, das wird super. Und es war ja auch super. Es war nur ein bisschen anders als erwartet. Und was für ein wundervoller Output kam dabei raus. Ein Learning, wofür ich super dankbar bin. Und jetzt möchte ich über eine Sache sprechen. Jetzt sprechen wir mal über die vier Phasen einer Auszeit. Wenn du vorhast, in eine Auszeit zu starten, dann kann ich dir mit Brief und Siegeln sagen, da wird es Prozesse geben, die von alleine kommen. Und wenn du dich darauf nicht vorbereitest, dann kann es passieren, dass du in den Konflikt fällst, in den Prozess fällst, weil du nicht erkennst, was passiert. Also möchte ich dir das schon mal vorab mitgeben. Die erste Phase ist die Entschleunigung. Wenn du ein hasseliges Leben hast, wenn du zwei Kinder hast, einen Mann, deine eigene Firma oder deinen Job, du hast viel zu tun, gehst einkaufen, putzt dein Haus auch noch selber und bist die ganze Zeit busy, 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 busy. So, jetzt startest du in deinen Urlaub. Wahrscheinlich hast du noch gearbeitet bis Freitagabend um 18 Uhr, hast noch schnell alles fertig gemacht, gehst nach Hause, machst Abendessen, packst die Koffer zusammen, die letzten, und Samstagmorgen 7.20 Uhr geht dein Flieger oder ihr fahrt irgendwo hin, keine Ahnung. Du sitzt also im Auto oder im Flieger und merkst plötzlich und fällst, weil es auf einmal in dir eine Vollbremse gibt. In dir ist ein Motor, der permanent an ist, auf einmal in Vollbremsemodus. Und das kann ein Gefühl auslösen von ich falle jetzt erstmal, so freier Fall, und wo finde ich Halt? Dieses Gefühl von, oh wie geil, endlich ist Urlaub, endlich ist alles weg, endlich habe ich nichts mehr zu tun, kann aber ganz zügig eine Leere hinterlassen. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Und eigentlich sollte ich doch jetzt mal. Und jetzt ist ja Urlaub. Jetzt muss ich mein Buch lesen, dann muss ich meine Meditation machen, dann muss ich joggen gehen, dann muss ich Yoga machen, dann muss ich mich gesund ernähren, weil ich bin jetzt im Urlaub, dann will ich unbedingt ganz viel Zeit mit meinen Kindern haben. Und auf einmal ersetzt dein Gehirn diese Leere, die entsteht, mit lauter To-Dos in deiner Auszeit. Bam, 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 bam. Vielleicht kennst du das. Du fliegst irgendwo, keine Ahnung, bist in der Türkei im Urlaub, 2 Wochen mit Kind und Kegel und du hast schon voll den krassen Plan. Denn da gibt's eine Yogastunde, da gibt's noch dies und das und jenes, dann kann man noch töpfern gehen und dann brauche ich noch ein Fotoshooting am Strand und dann soll mein Mann noch ein paar Fotos von mir machen und es ist auf einmal ein Riesending am Laufen. Das ist ganz normal. Das ist ja dein Halt. All deine To-Dos, all deine Pendenzen, die du zu erledigen hast, die halten dich zusammen. Jetzt, wenn die alle wegbrechen, das ist wie so eine Corsage, ja, dann passiert das hier. Und dein Gehirn hat Angst davor, in die Ruhe zu kommen, weil es nicht weiß, was geschieht. Weil es könnte ja passieren, mein Herz hört gut zu, es es könnte ja passieren, dass da ein bisschen Scheiße hochkommt, dass da ein bisschen Themen hochkommen. Und darauf hat dein Gehirn maximal keine Lust, denn das ist lebensbedrohlich. Wenn dein Unterbewusstsein anfängt, Seelenkram hochzuholen, dann sagt das Ding da oben so, ey Mädchen, das geht gar nicht. Wir sind jetzt im Urlaub, wir müssen was tun. Das funktioniert hier nicht. Weil es könnte ja passieren, wenn das hochkommt, dass du irgendwann zusammenbrichst. Wir kommen zur zweiten Phase. Die Unruhe, die dann entsteht. Das ist die zweite Phase. Dieses Bedürfnis nach, ich will jetzt alles erfüllt bekommen, was ich bis jetzt nicht machen konnte. All das, was ich zu Hause nicht machen kann, will ich jetzt unbedingt ganz schnell und sofort im Urlaub haben. Und dieser Anteil in dir will aufgefangen werden. Und das geht nur, indem du dich liebevoll hinsetzt und sagst, aushalten, einfach fließen lassen, aushalten. Ah, ich möchte gerade ein Buch lesen. Ah, ich möchte gerade tanzen gehen, Zumba machen. Ich möchte also wieder meinen Tag füllen, weil ich es nur so kenne. Dann gibt es nur eins, das Gegenteil tun. Hinsetzen, nichts tun. Und kommuniziere es. Sag deinem Liebsten, sag deinen Kindern, ihr Süßen, Mama ist 2 Stunden weg. Setz dich ans Wasser, setz dich auf den Liegestuhl, mach sonst irgendetwas, wo du nichts machen kannst. Und lass einfach mal kurz los mit allem, was da kommt. Es kann passieren, dass du wütend wirst, dass du genervt bist. Das Genervtsein ist übrigens ein Abwehrmechanismus deines Gehirns, zu sagen, boah, ich hab gar keinen Bock. Ich will weder Yoga machen, noch will ich was hören. Ich gehe jetzt einen trinken und dann gucke ich fern oder sonst irgendwas. Ist mir scheißegal, ich will gar nichts machen. Die Verweigerung ist einfach nur die Vermeidungstaktik, nicht hinzugucken. Und ich habe das auch. Wenn Elisabeth mit mir sagt, my love, we do yoga. Ach, aber ich muss noch schnell das, ich mache noch schnell das. Oh, weißt du was, wir machen jetzt einfach, lass uns doch morgen früh Yoga machen. No, no, no. Now we do yoga. Und ich bin immer noch manchmal gefangen darin. Und dann machen wir 1,5 Stunden Yoga und ich bin ein komplett neuer Mensch. Ich stehe da manchmal auf und denke mir, oh mein Gott, es ist der Himmel auf Erden. Das sind alles die Hürden unseres Verstandes und unseres Egos, die, von denen wir Angst haben, sie zu nehmen, weil wir Angst haben, davor zu fallen. Fallen könnte ja bedeuten, dass wir irgendwo aufschlagen, aber wir schlagen nicht auf. Wir fallen einfach ins Leben rein. Aber wir müssen lernen, es mit Hingabe anzunehmen. Und auf diese Phase musst du vorbereitet sein, wenn du eine Auszeit planst. Denn das nächste, was folgt, ist die Larifari-Phase. Das ist ein Schweizer Wort. Ich weiß nicht, ob es das hier in Deutschland gibt, aber ich sage Larifari und ich finde kein besseres Wort dafür. Müssen wir mal ChatGPT fragen. Larifari-Phase ist die Phase, wo du denkst, geil, I give a shit. Ich mache gar nichts und fühle mich spektakulär dabei. Ich mache gar nichts, außer lachen, Spaß haben und entscheiden, was ich die nächste Minute machen möchte. Und genau das tue ich dann. Und jetzt kommt's, ohne mir dafür einen Vorwurf zu machen. Oh, ich wollte doch das Buch unbedingt lesen, denn ich wollte mich doch vorbereiten, denn ich habe doch eigentlich, möchte ich mich doch selbstständig machen und eine Unternehmung gründen und ich möchte doch das und das und das machen und dafür musste ich aber unbedingt noch einen Businessplan schreiben im Urlaub, denn zu Hause habe ich ja gar keinen Plan mehr dafür oder gar keine Zeit mehr dafür. Fuck it. Die Larifari-Phase ist eine Phase, in der du einfach alles loslässt. Let it all go and see what stays. Und ich sage dir, was bleibt. Es bleibt alles das, was wirklich bleiben darf. Und in dieser Larifari-Phase, meine liebe Zuhörerin, habe ich für mich etwas entdeckt, was ich kenne, seitdem ich 19 bin. Ich habe mit 19 das Buch gelesen, Alchemist von Paulo Coelho, Klassiker. Und da drin gibt es diese beiden Steine. Da ich das jetzt so nicht ganz so vorbereitet habe, weiß ich nicht mehr genau, wie die heißt. Ich glaube, die heißen Umin und Tumin. Diese beiden Steine, die Richtung weisen. Der Ja-Stein und der Nein-Stein. Und ich empfinde, ich habe eine Intuition für diese Thematik schon seit ganz langer Zeit. Und habe einen Glaubenssatz in mir drin, der aber oft gesagt hat, es kann doch nicht so funktionieren. Doch, es funktioniert so. Wenn mein Herz Ja sagt zu etwas, intuitiv sich das Ja entfaltet oder ein positives Gefühl entfaltet, dann ist es richtig. Und wenn ich intuitiv dieses Nein höre und spüre und es kompliziert ist und es mit Schmerzen verbunden ist und es nicht leicht ist, Mein Herz, das könnte bedeuten, dass es falsch ist. Und du musst das für dich nicht eins zu eins übernehmen, aber du könntest dir einmal darüber Gedanken machen und damit mal ein paar Wochen schwanger gehen. Und mal schauen, wo sagt dein Herz Ja und wo sagt es Nein. Und es ist nicht nur das Herz, was Ja und Nein sagt, sondern es ist dein ganzes System. Es ist auch dein Nervenkostüm, dein Körper. Wo sagt dein Körper Ja und wo sagt er Nein? So, und wenn wir das haben und in dieser Larifari-Situation sind und merken, es ist alles Chili-Vanille und wir machen nur noch das, worauf wir Bock haben, dann wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Und du wirst irgendwann nach ein paar Tagen feststellen, du kannst jetzt mit dir reden. So, jetzt können wir reden. Jetzt haben wir Kontakt. Das ist dein Moment in der absoluten Larifari-Phase des Nichtstuns, wo sich dein Nervenkostüm komplett entspannt hat, wo dein Cortisolspiegel runtergefahren ist, wo dein Alltag ganz weit weg ist, deine Alltagsthemen. Und das ist der Moment, wo du ins Gespräch kommen kannst. Was möchtest du wirklich? Möchtest du dich wirklich selbstständig machen? Ist es wirklich das Richtige für dich? Möchtest du wirklich deine Festanstellung kündigen oder möchtest du vielleicht einen neuen Job suchen oder möchtest du vielleicht einfach mal gar nicht arbeiten ein halbes Jahr? Möchtest du die Beziehung, möchtest du sie nicht? Bist du happy mit deiner Mutterrolle? Und dann richte dich mal aus nach diesen beiden Steinen, der Ja-Stein und der Nein-Stein. Denn ganz oft wollen wir Dinge, die wir überhaupt nicht wollen. Weil wir glauben, sie haben zu müssen, weil es fancy-fancy ist. Wir glauben, wir müssen uns selbstständig machen. Wir glauben, wir müssen vielleicht zurück in eine Festanstellung gehen, weil dies und das und jenes. Weißt du, das Ding hier oben zwischen den Ohren ist eine super Sache. Ich bin total froh, dass ich das habe. Aber es hilft dir eben nicht immer. Im Gegenteil, es kann dich ganz oft fehlleiten. Viel wichtiger ist das hier. Aber das hier haben wir so stillgeschaltet und stumm geschaltet in unserem Alltag, dass das vielleicht höchstens ist, hallo, bin hier drüben. Verdammt, setz dich hin, Larifari-Phase, und hör zu, was es zu sagen gibt. So, dann kommst du zu Phase 4. Phase 4 ist die Gewöhnungsphase. Wenn die Auszeit lange genug ist, und mit lange genug gibt es keine Regeln, dass ich sage, du brauchst mindestens 3 Wochen. Für dich lange genug. Und da lade ich dich dazu ein, mach dir ganz genau Gedanken darüber. Welche Zeitspanne fühlt sich gut genug an, um in die Gewöhnungsphase zu kommen? Weißt du, es gibt eine Regel, die ist studienbelegt. Es braucht 70 Tage, um etwas neu zu lernen. Wenn ich etwas neu für mich in mein Leben bringen möchte, dann muss ich es jeden Tag tun für 70 Tage und dann ist es im Unterbewusstsein abgelegt, es ist abgespeichert, es bildet sich eine Gewohnheit aus. Ob du jetzt 70 Tage brauchst oder nicht, sei dahingestellt. Jeder hat sein eigenes Gehirn und jeder hat seine eigene Struktur, also fuck it. Wir brauchen gar nicht auf diese Zahl gucken. Wir brauchen nur für uns ein Gefühl entwickeln, wie viel Zeit brauche ich, damit sich gewisse Dinge als Gewohnheit abbilden können. Und wenn ich in die Gewöhnung komme, dann darf sich mein Körper daran gewöhnen, ein beruhigtes Nervenkostüm zu haben. Ey, ich als Oberflummi der Nation, ich habe eine Geschwindigkeit, das ist nicht für jedermann. Und das sind andere Leute in meinem Umfeld, die sehen mich. Und meine Freunde, mit denen ich ganz nah lebe, die sehen mich, die wissen um meine Geschwindigkeit. Und die kommen super damit klar, die sind aber auch ganz liebevoll im Umgang und sagen, heute mal nicht Geschwindigkeit, heute mal keine To-Dos. Guck mal, da hinten ist ein mega schönes Restaurant, wir setzen uns jetzt einfach mal da rein. Oh yes. Dieses Nervenkostüm hat sich nach langer Zeit in diesen 4 Wochen Auszeit auf so eine wundervolle Art und Weise entspannen können, dass ich Teile von mir ganz neu entdecken kann. Darüber reden wir ein andermal noch ein bisschen genauer. Meine Hormone, die sind super gut, wenn die entschleunigt sind. Na, wenn mein Körper entschleunigt ist, funktionieren die wie am Schnürchen. Also brauchen wir uns nicht wundern, wenn unser Körper völlig am Rad dreht, wenn wir die ganze Zeit selber am Rad drehen. Und dann habe ich in dieser Phase, wo ich gecheckt habe, hier bildet sich gerade ein Blueprint des Entschleunigens aus, habe ich gemerkt, meine Superpower ist die Slow Motion. Ich werde erst richtig gut, wenn ich in die Ruhe komme. Verdammte Hacke. Ich habe immer gedacht, meine Superhero Superpower ist meine Geschwindigkeit. Das ist sie. Wenn sie kommt, darf sie in einer Windeseile kommen. Aber wenn die Idee danach einen Raum schaffen möchte, um sich auszubilden, dann ist meine Superpower meine Slow Motion. Denn da, wo wir in die Ruhe kommen, da finden wir die Kraft, es auszubilden. Weißt du, du hättest mir das jetzt auch in der Theorie vor meinem Urlaub, hättest du mir das erzählen können. Hätte ich gesagt, super, mega geil. Finde ich, bin ich sofort dabei, habe ich gekauft, mach mal, zack, umsetzen. In Geschwindigkeit umsetzen. Verstand ist eben nur der Verstand. Und der ist wundervoll, denn er hilft uns zu atmen und so und funktioniert alles, alles toll. Nicht der Verstand, aber das Gehirn. Das allein hilft uns nicht, diesen Körper zu verstehen. Und dieser Körper hat Abläufe, die nun mal nicht steuerbar sind in dem Sinne. Unsere Zellregenerierung hat ein Eigenleben. Das macht einfach von alleine. Unsere Hormone, unser Zyklus hat ein Eigenleben. Natürlich greifen wir von außen drauf zu, wenn wir Schindluder mit uns betreiben, wenn wir uns stressen lassen, wenn der Cortisolspiegel zu hoch ist, permanent Adrenalin von morgens bis abends, dann bringen wir diese Abläufe durcheinander. Und wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Körper diesen Geist nun mal trägt. Diese menschliche Erfahrung, die wir hier haben, dieses Leben, was wir bekommen haben, ist nur deswegen da, weil wir diesen Körper haben, diese Materie haben. Müssen wir ein bisschen hingucken. Und das war ein Learning. Und das ist sozusagen jetzt die Conclusion-Phase von dieser Auszeit, ist die Integration. Wenn ich in meiner Gewöhnungsphase gut gearbeitet habe, ich sag's mal so, ein bisschen plakativ, dann ist es leichter, das zu Hause zu integrieren. Denn ich bringe eine Instanz mit nach Hause. Das ist wie so eine Kontrollinstanz, die sagt, Katja, Achtung, merkst du, was passiert? Dein Herzschlag geht gerade hoch, du wirst gerade nervös. Ah, okay, stimmt. Okay, was tue ich jetzt? Atmen. Ah, einmal um den Block laufen. Okay, gut. Ich merke gerade, es tut mir so gut, morgens eine halbe Stunde früher aufzustehen und nur zu dehnen. Weißt du, du musst morgens nicht aufstehen und erstmal Hardcore-Sport machen. Kannst du machen, wenn du das gut findest. Aber wie wäre es, wenn du morgens aufstehst, schöne Musik anmachst und einfach mal nur auszudehnen? Deinen Körper zu dehnen, Platz zu machen für deine Seele in deinem Körper drin. Und ja, ich habe auch ein Kind, das bei mir sogar im Bett schläft und ich habe die Yogamatte ausgebreitet in meinem Schlafzimmer und ich stelle den Wecker um 6:30 und habe eine halbe Stunde auf meiner Yogamatte, wo ich mich einfach nur bewege mit schöner Musik. Und Eden schläft, funktioniert wunderbar. Und ganz ehrlich, ob du jetzt um 6:30 oder um 7 aufstehst, davon wirst du nicht müde. Und wenn du noch früher raus musst, dann gehst du abends eine halbe Stunde früher ins Bett. Wenn du es nicht ausprobiert hast, wirst du nicht wissen, wie unfassbar heilsam es ist und wie großartig sich das anfühlt. Mittlerweile ist es sogar so, ich mache das jeden Morgen und mittlerweile ist es sogar so, dass ich es vorm Schlafengehen noch mache, weil ich es so genieße, den Körper zu entlasten. Aber warum genieße ich es? Weil ich es oft genug getan habe und mein Körper sich jetzt daran gewöhnt hat. Also nutze dieses Tool der Gewöhnung. Dieser Körper möchte sich gerne gewöhnen. Der gewöhnt sich an Scheiße, an Rauchen, an Saufen, an blöden Sachen. Und der gewöhnt sich an gute Sachen. Stretchen, Meditation, Yoga, Baden gehen, Zitronenwasser trinken morgens. Es ist so einfach. Und so ist mir die Integration in meinen Alltag viel, viel leichter gefallen. Denn ich hangel mich von meinem Referenzpunkt zu Referenzpunkt. Und der Körper wird sich bedanken bei dir. Und ich merke jetzt, wo ich so zu Hause bin, das sind jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, war mir 2 Wochen, 3 Wochen, ich glaube 2 Wochen. Es ist so viel passiert. Und ich habe meine beiden Steine, der Ja-Stein und der Nein-Stein. Und es ist alles ganz klar ersichtlich. Was da alles ersichtlich ist, werde ich dir so in den nächsten Wochen und Monaten erzählen. Denn bei mir wird sich jetzt ganz viel tun, so wie immer. Und ich lade dich auch dazu ein, dass ich auch bei dir ganz viel tun darf. Denn es darf sich auch bei dir die Spreu vom Weizen trennen. Und an der Stelle möchte ich dir einfach sagen, du bist nicht alleine. Du kannst es alleine machen. Voll. Es gibt genügend Tools da draußen. Podcasts, Bücher, Meditationen. Du kannst dir alles im Internet zusammensuchen, denn alles, was es an Wissen gibt, ist bereits vorhanden. Ich habe das Rad nicht neu erfunden, du auch nicht. Die Dinge sind alle da. Du kannst es alleine machen. Und ich wünsche dir das Allerbeste in diesem Prozess. Du kannst es aber auch nicht alleine machen. Du kannst auch sagen, so wie ich übrigens auch, ich habe auch meine Begleiter, meine Coach seit 2 Jahren, die ich alle 2 Wochen an meiner Seite habe, mit der ich alles bespreche, die mich seit 2 Jahren ganz nah begleitet und dir Hilfe holen und sagen, ich möchte, ich kann es alleine, aber ich möchte es nicht mehr alleine. Für mich ist Coaching und Mentoring ein Geschenk. Und ich glaube, ich erzähle dir das an der Stelle, weil es ist echt, es ist wichtig, dass ich dir das einmal sage. Ich habe 5 Jahre Therapie gemacht. Vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube, ich war 32, wo ich angefangen habe. Ja, genau, 32 habe ich angefangen, Therapie zu machen. Ich habe mich da hingesetzt in meinem super krassen Kostüm, in meiner absoluten Unternehmerblüte. Wirklich. Und wir haben viele Jahre danach noch gelacht über diese Situation, weil sie gesagt hat, sie dachte, sie hat so eine Verrückte vor sich sitzen. Weil ich habe mich da hingesetzt, top gestylt, Beine übereinander, habe gesagt, also mir geht's wunderbar. Es ist alles ganz toll in meinem Leben. Ich habe nur das Gefühl, da gibt es eine Büchse der Pandora in mir drin. Und wenn die aufgeht, dann stehe ich morgens nicht mehr auf. Und ich dachte mir, ich setze mich mal hin. Denn im Fall der Fälle, dass die Büchse in den nächsten Jahren mal aufgeht, wäre es vielleicht gut, wenn ich jetzt schon Unterstützung habe. Sie hat gesagt, was ist das denn für ein Vogel? Ich habe Gott sei Dank diesen Riecher gehabt, dass es wichtig ist, mich begleiten zu lassen. Weißt du, Therapie ist super, super hilfreich. Mal alles aufarbeiten, mal überall hingucken, so Boxen aufmachen, Kisten aufmachen, reinschauen. Ah, okay, mega. Aber irgendwann wird es Zeit, nach vorne zu gucken. Und dafür sind die Coaches da und die Mentoren da und die Trainer da. Denn all das, was du an deinen Verletzungen plötzlich kennst und in den Händen hältst, will irgendwann mal einen Weg nach vorne finden. Und dann habe ich mich getraut, weil ich absoluter, megamäßiger Tony Robbins-Fan bin, mir eine Coach zu holen aus seinen Riegen. Und ich habe mir am Anfang so ein kleines Paket geholt, weil ich mich nicht getraut habe. Ich wusste ja nicht, wen ich bekomme. Man bucht ja sozusagen ins Blaue raus. Dir wird dann einfach ein Coach zugeteilt. Und dann habe ich meine Anja bekommen. Und wir haben, glaube ich, ein halbes Jahr miteinander gearbeitet. Und es war so großartig. Es war unglaublich toll. Habe ich es gebraucht? Nee, weil ich hätte es ja auch selber machen können. hätte ich natürlich nicht. Aber damals dachte ich, ich kann es ja auch selber machen. Und dann habe ich es aber nicht selber gemacht. Und es hat mich ganz weit nach vorne gebracht. Mittlerweile arbeite ich seit, ich würde sagen, 1,5 Jahren mit ihr. Knapp 2 Jahre. Und es ist wie so ein Anker. Und auch du kannst dir so einen Anker holen. Das kannst du mit mir machen, das kannst du aber auch mit einer anderen Coach machen. Es geht hier nicht darum, dass es nur diesen einen Weg gibt. Aber prüfe für dich wohl, ob es nicht Sinn macht, es einmal anzugehen. Und zwar richtig. Denn ich sehe jeden Tag viele Frauen, die irgendwo anfangen und ein Ziel haben und am anderen Morgen aufstehen und wieder in sich zusammensacken und sagen, aber ich weiß ja trotzdem nicht wie. Und das können wir an der Stelle aufheben. Das muss nicht so sein. Überleg dir das bitte für dich. 3 Dinge, die ich dir mitgebe aus meiner Auszeit. Number one. Die Entspannung kommt nicht von alleine. Wir leben in einer Welt, in der Entspannung nicht mehr gekonnt wird. Wir können alle Entspannung nicht mehr. Wir sind uns nicht gewöhnt, uns zu relaxen. Und es braucht hier an der Stelle ganz dringend eine Revolution an Entspannung, damit wir wieder an einen Punkt kommen, wo wir das nicht so im Vorbeigehen machen. Ach, muss mich noch kurz entspannen, 5 Minuten. Nein, Entspannung will geübt sein, will trainiert werden. Der Körper möchte sich daran gewöhnen, dass er davon zehren kann, dass er davon sich ernähren kann. Und das ist etwas, was wir lernen dürfen. Nummer 2. Konflikte in deinem Leben nehmen dir alles an Energie weg, was du besitzt. Du darfst an einen Punkt kommen, wo du Verantwortung übernimmst für diese Konflikte. Hier geht es nicht um Schuldzuweisung, sondern um Verantwortung dafür zu tragen, dass du dir was damit antust. Dir geht's schlecht damit. Und wenn wir verstehen, dass wir 50% eines Konflikts die Zügel eines Konflikts zu 50% selber in den Händen halten, dann wird es allerhöchste Eisenbahn, die Zügel abzulegen und aufzuräumen und dafür zu sorgen, dass dein Organismus Frieden findet damit. Nichts wird dich mehr zerstören von innen heraus als Konflikte, die nicht ein Ende finden und die nicht in den Frieden finden. Und das bedeutet nicht, dass du für diese Konfliktlösung immer mit irgendjemandem direkt im Kontakt bist. Es bedarf eines offenen Herzens und ehrlicher Worte dir selber gegenüber, um diesen Konflikt in dir drin zu heilen. Nummer 3. In dieser ganzen Spiri-Persönlichkeitsentwicklungsbubble ist es so, dass wir irgendwie immer nur an unsere Seele denken und an Meditation und an Heilung und unser Herz und unser System und unsere Verbindung zu Gott oder zu der Quelle oder was auch immer. Und ganz oft ist es aber so, dass der Körper daneben sitzt und sich denkt, sag mal, geht's noch? Kann ich auch mal vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit haben? Ja, kann er nämlich. Denn wir brauchen gar nicht denken, dass diese Erfahrung, die wir in dieser Welt machen, dass wir als dieses von mir aus spirituelle Wesen, was wir sind, in diesem Körper durchs Leben laufen, dass das funktioniert, wenn der Körper nicht mitmacht. Also brauchen wir uns alle nicht wundern, wenn wir Schilddrüsenprobleme haben, Hormonschwierigkeiten haben, wenn alles durcheinander gerät, wenn wir permanent krank sind, weil wir diesem Körper nicht die nötige Aufmerksamkeit geben. Also müssen wir anfangen zu akzeptieren, dass dieser Körper Phasen hat, dass dieser Körper Abläufe braucht, dass er Schlaf braucht, dass er Ernährung braucht. Und zwar nicht inflationär betrieben. Wir müssen jetzt nicht alle vegan werden oder alle nur noch Fleisch essen. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, was brauche ich denn? Was braucht denn mein Körper? Ich habe gelernt, mein Körper braucht Fleisch. Ich brauche sehr viel Eiweiß, damit meine Hormone balanciert sind. Mega geile Erfahrung. Denn endlich nach all diesen Jahren geht es mir wieder gut. Also habe ich akzeptieren müssen als militante Veganerin, ich kann nicht militante Veganerin sein. Und mein Körper sagt, oh, danke schön, endlich hat's die Alte gecheckt. Jetzt wird's endlich wieder gut. Setze dich mit deinem Körper auseinander. Was braucht dieser Zellhaufen hier, um deine Seele zu tragen? Damit es dir gut geht, dass du nicht so hardcore launisch wirst, weil deine Hormone völlig auseinanderdriften. Damit du dein Glück wieder in den Händen hältst. Punkt Nummer 4. Und damit kommen wir zu einem Unterpunkt von der Körperthematik. Unser Leben wird dann spannend und schön. Und unsere Unternehmungen werden Früchte tragen. Und unsere Ziele werden wir erreichen. Und. Wenn wir ein ruhiges Nervensystem haben. Ein ruhiges Nervenkostüm. Uns allen ist, glaube ich, gar nicht bewusst. Mir war es auch nicht so bewusst, muss ich ehrlich zugeben. Bis ich in dieser Auszeit gecheckt habe, wie Katja Steheli sich anfühlt, wenn ihr Nervenkostüm ruhig ist. Wenn es langsam geht. Wenn mein Körper atmen kann. Zu was ich dann in der Lage bin. Und es geht nicht darum, in die Leistung zu kommen, sondern zu was für Gefühlen ich in der Lage bin. Wie schön sich das Leben anfühlt. Wie lässig es ist, wenn ich mich nicht aufrege. Oh, da geht mir jemand auf den Sack. So what? Die 4 Worte zum heutigen Mittwoch. Jetzt wünsche ich dir auf dem Weg durch deinen Alltag einen Kompass. Diese 2 Steine, die Ja und Nein sagen. Diese beiden Steine, und vielleicht suchst du dir die wirklich draußen irgendwo. Geh raus, such dir einen weißen Stein, such dir einen schwarzen Stein, such dir irgendwas aus. Sei kreativ. Und halt sie in den Händen und entscheide, welche Seite ist für Ja, welche Seite ist für Nein. Und wenn du Situationen hast, wo du nicht mehr weiter weißt, nimm sie in die Hand und fühle mal, wo es leichter wird und wo es schwerer wird. Finde eine Form für dich, wie du dir selber immer wieder vor Augen führen kannst, was sich richtig anfühlt und was sich falsch anfühlt. Oh, meiner Mama auf Augenhöhe begegnen. In liebevolle Verbindung zu gehen. Wunderschön, unbedingt. Oh, in die Liebe zurückfallen mit meinem Ex. Nein, nicht der richtige Weg. Oh, in die Ruhe zu kommen und aus der Ruhe heraus meinen Alltag zu bestreiten. Yes, super. Morgens aufstehen, meditieren, stretchen. Mega. Morgens aufstehen, ins Fitnesscenter rennen, Gewichte stemmen. Nein. Höre hin. Und finde die Form, wie du zu Antworten kommst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und lade dich hiermit noch einmal herzlich ein. Wenn du eine Runde Selbstklärung möchtest, dann darfst du gerne, hier unten ist irgendwo ein Link, mit mir ein Erstgespräch führen. Und wir schauen mal, wo wir den Weg miteinander hinlenken können und gehen ihn dann ein Stück weit gemeinsam. Denn, und das ist mein letztes Wort für dich heute, du kannst aushalten, du kannst leiden, es kann scheiße sein, du kannst unglücklich sein, kannst du alles machen. Aber lass dir gesagt sein von mir und ich habe den Weg hinter mir. Es muss nicht so sein. Es kann sich von heute auf morgen alles ändern, wenn du bereit bist, es zu verändern. Und dabei kann ich dich begleiten. Hip hip, bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute mit einer weiteren Folge von 40 und fabelhaft. Es ist so schön, dass du vorbeigehört hast. Und ich hoffe, dass du natürlich für dich eine Portion Inspiration mitnimmst und somit durch den Alltag spazierst und dich dabei liebevoll begleitest. Vergiss nicht, mich zu abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Teile diesen Podcast gerne mit deinen Freunden und deinem Umfeld und wenn du eine Bewertung dalässt und ein Feedback, freue ich mich umso mehr. Wenn du auch ein Wunschthema hast oder Fragen, dann bitte komm auf mich zu, du bist herzlich willkommen. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe von mir für dich bei 40 und fabelhaft.